Gibt es für Läuferinnen und Läufer etwas Härteres, als nicht laufen zu können und nur beim Laufen zuschauen zu können? Oder inspiriert das erst recht zum Laufen? Das finden wir heute raus im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, mein kleiner Kommentatorenfreund, wie sieht's denn aus? Hast du dich inspirieren lassen am Wochenende? Ja, wir mussten ja 2,5 Stunden, was schon schwierig genug ist für uns, ja, stillsitzen und beim Laufen zugucken oder durften dabei zugucken, ne? Wie war die Reaktion danach bei dir in deinem Körper, in deinem Kopf?
Ja, Ralf, das war eine interessante Premiere für mich. Ich war da, wie soll man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde bin ich zu dieser Gelegenheit gekommen, die ich aber natürlich gerne angenommen habe. Da können wir aber vielleicht später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass das jetzt alles andere als von wirklich langer Hand geplant war. Also ich sag mal so viel vorab schon, also mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine neue Perspektive, die auch spannend ist, und ich hatte auf jeden Fall vorm Start auch eine Menge Puls, auch wenn ich nicht selber im Wettkampfoutfit und mit Startnummer am Flughafen in Enschede vor Ort gestanden bin.
Ja, und dann ist ja immer die Frage danach, was macht das mit einem? Ja, also mir geht es ganz oft so, wenn ich von so einem Marathon-Wochenende, sagen wir mal, also so einem klassischen Vor-Corona-Marathon-Wochenende aus Berlin komme, ja, dann ist man ja irgendwie so ein bisschen inspiriert, ne? Dann denkt man, hey, so viele Leute laufen da, ja, und dann hat man vielleicht noch so eine Stunde oder so ohne Kommentieren einfach an der Ziellinie gestanden, was ich ganz gerne mache, um einfach nochmal zu gucken, ne? Wie sind die Leute so drauf, die 3,5, 4 Stunden, 4,5 Stunden laufen. Ja, nur mal vorweg, die meisten haben entspanntere Gesichter und mehr Lachen im Gesicht als die Leute zwischen 2,05 und 2,45. Ja, da ist doch relativ ernstes Treiben im Gange und sehr viel exhausted Gesichter. Also das ist dann echt immer so, dass ich denke, ach, jetzt musst du eigentlich noch laufen gehen. Ja? Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich dann Radfahren gehen würde oder direkt aufs Sofa. Ja, wie ging es dir am Sonntag?
Ich gebe zu, Sonntag war für mich ein Ruhetag, denn ich war ziemlich K.O., nachdem wir unseren Livestream hatten, und der Ruhetag, wie soll ich sagen, der lag nicht daran, dass ich nicht inspiriert wurde. Ich fand, also ich fand es genial, was an Leistungen abgegeben wurde, vor allem natürlich von unseren deutschen Athletinnen und Athleten, Bestleistungen, Olympianormen oder sagen wir mal zumindest die Norm, die man schon hatte, zementiert. Daran hat es sicherlich nicht gemangelt, aber ich hatte auch relativ anstrengende Tage davor, und ich war am Sonntagmittag, als wir sozusagen mit unserer Übertragung durch waren, auch echt K.O. und habe mich den restlichen Tag nicht so viel weg von der Couch bewegt, weil ich die Tage zuvor noch in Wien war. Das erste Mal wieder die Bundesrepublik verlassen seit einer gefühlten Ewigkeit. Das ist ja schon ein richtiges Ereignis heutzutage in Corona-Zeiten, wenn man mal wieder eine Landesgrenze passiert. Also das ist das, was eigentlich früher normal war, sodass man im Wochenrhythmus ist übertrieben, aber natürlich für Trainingslager, für Rennen, für sonstige Termine, was eigentlich immer normal war, dass man sehr viel auch unterwegs ist, das hat ja spätestens Corona ziemlich stillgelegt. Und es hat für mich mal wieder eine Gelegenheit gegeben, sozusagen beruflich unterwegs zu sein. Es gab auch die eine oder andere Nachricht, die man auf Instagram bekommen hat. Ja, kann man denn in Österreich schon wieder Urlaub machen? Also Urlaub kann man da nicht machen, zumindest aktuell noch nicht mit den Einreisebestimmungen. Aber ich war ja da auch nicht für Urlaub, sondern es waren auch nur für 2,5 Tage leider. Deshalb habe ich auch nicht so ganz viel von Wien gesehen. Es war meine Premiere in Wien. Ich hätte gerne mehr noch gesehen. Eine sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Aber wir waren da für 2 Shooting-Tage, wo eine Menge Material, Videomaterial vor allem auch aufgenommen wurde, wo ich jetzt noch nicht so viel im Detail dazu sagen kann, aber mal gucken, wie das so ankommt, wie das so wird. Im weitesten Sinne lässt sich da vielleicht auch eine längerfristige Partnerschaft daraus entwickeln, die dann auch euch zugutekommt, denn das würde dann auch sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Einblicke in mein Training gewährt werden, sozusagen, dass man da Trainingsinsights bekommen kann über eine, sagen wir mal, Plattform vielleicht. Mal gucken, wie das so weitergeht. Aber, und das vielleicht jetzt noch, um den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, da war ich von Mittwoch bis Samstag. Mittwochmorgen als braver Athlet natürlich noch hier schön um 8 Uhr 20 Kilometer Fahrtspiel runtergerockt hier. Und dann, wie man es halt so macht, Regeneration ist ja wichtig, richtig, erstmal Zeug gepackt für 2 Tage, dann ins Auto gesetzt und 400 Kilometer nach Wien gefahren.
Und aber dann, du hast dich fahren lassen.
Nein, Gentleman, wie ich bin, habe ich natürlich
auch noch selber drauf gedrückt.
Genau, ja. Barbara war auch dabei. Auch die wird in dem Shooting sozusagen hat auch wurde da auch gefilmt. Da will ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Ist aber auch eine spannende Perspektive, die man da, glaube ich, sieht. Nee, natürlich habe ich meine Frau gefahren und als Gentleman und ja gut, und der Audi hat mich gefahren. Es gibt ja so viele Helfer, die man da einstellen kann, dass er eigentlich, dass man
okay, da nicht mehr wieder machen muss. Einmal Wien, bitte.
Genau. Und ja, gut, in Österreich muss man jetzt auch sagen, richtig schnell fahren kann man da ja auch nicht. Insofern war das dann schon wieder ziemlich relaxed eigentlich. Aber ja, wie gesagt, ich will gar nicht so viel über das Shooting reden. Das Ding ist, Mittwoch war schon ein relativ anspruchsvoller Tag, körperlich anstrengend am Morgen, dann 400 Kilometer Auto fahren, dann abends noch ein paar Besprechungen und Fittings und so gehabt. Und dann 2 Tage, die sehr früh begonnen haben, und mit früh meine ich vor allem der Freitag, war der Wecker um 4.45 Uhr, dann 15 Stunden durchgeackert dann wieder zurück. Und in dieser Zeit hatte hier mein Co-Host, hier der Ralf, die Idee, du Mensch, das wird jetzt ja irgendwie gar nicht frei empfänglich, hier der Hamburg-Marathon, der jetzt in Enschede stattfindet, wird ja gar nicht frei empfänglich im Fernsehen zu sehen sein. Das ist ja eigentlich schade. Können wir das nicht irgendwie mal denen vorschlagen, dass wir das als Livestream kommentieren? Ich kann es denen schon vorschlagen. Ich weiß nicht, ob die das auf die Schnelle noch hinbekommen, geschweige denn, wann sollen wir denn das eigentlich vorbereiten? Weil ich komme ja vor Samstagnachmittag auch nicht wieder zurück nach Deutschland. Und das hat so eine kleine Challenge, sag ich mal, bereitet in diesen 3, 4, 5 Tagen. Aber zumindest das Feedback, was ich in meiner Bubble bekommen habe, und da bin ich gespannt, wie es bei dir ist, war ja sehr positiv, weil die Menschen sich ja freuen, wenn man irgendwie wieder Rennen sehen kann, wenn man dann vielleicht sogar noch einen deutschen Kommentar hat statt einem englischen. Und ich war zumindest bislang sehr überrascht, was das Feedback anbelangt.
Ja, manchmal überkommen mich ja so Ideen, dass ich denke, Mensch, es wäre doch schade, wenn wir das jetzt nicht noch irgendwie hinkriegen. Das stößt dann oft bei Menschen, die Verantwortung tragen, auf verständnisloses Kopfschütteln nach dem Motto, jetzt kommt der auch noch. Weil in der Regel wissen die schon, was dahinter hängt, nämlich viel Befassung, viel diskutieren, viel überlegen, können wir es stemmen, also auch finanziell, aber auch technisch und so weiter. Und die hatten natürlich schon eine Kleinigkeit damit zu tun, von Hamburg nach Enschede umzuziehen.
Oh ja.
Aber ich weiß natürlich auf der anderen Seite auch, was tatsächlich möglich ist und was man möglich machen kann, auch mit einem relativ kurzen zeitlichen Vorlauf möglich machen kann. Ja. Und ich hatte mich tatsächlich eher sogar darauf eingestellt, dass wir die technischen Voraussetzungen schaffen würden dafür. Das ist uns aber dann freundlicherweise auch noch von einer schwedischen Agentur abgenommen worden, die das muss man jetzt ja auch mal sagen, technisch komplett im Griff hatten. Mhm. Ja, wir haben am Samstag einen Test gemacht, so funktioniert das, so würde man das auch bei jedem normalen Fernsehmarathon machen.
Muss ich kurz zwischengrätschen? Ja? Wann haben wir den Test gemacht, Ralf? Richtig professionell. Um 9:30 am Abend, glaube ich.
Ja, nun, das ist aber ganz normal. Das ist nicht so ungewöhnlich.
Okay.
Ja, dass man, in der Regel hat man eine Vorstellung des zeitlichen Ablaufs, wie man es gerne machen würde. Mhm. Ja. Der wird nie eingehalten, ja, weil wir reden ja darüber, dass ein technisches Equipment komplett irgendwo hingestellt wird.
Ja.
Ob das jetzt in Hamburg, in München, in Berlin oder in Frankfurt in die Stadt ist oder in Enschede auf den Flugplatz, da ist wahrscheinlich Enschede sogar von der Logistik einfacher, weil du da keine Dinge im Weg hast, da ist nochmal kein normaler Verkehr und so weiter, da muss nichts abgesperrt werden. Aber es muss da hingebaut werden. Das heißt, es ist nichts fest eingebautes in einem Studio oder in irgendeiner professionellen Firma, sondern du musst alles in Koffern dahin schaffen. Es muss alles verkabelt werden. Ja, wer schon mal eine Verkabelung von einem kleineren Mischpult gemacht hat und sich überlegt hat, was da alles passiert und dann so Kommunikation, wer kann mit wem reden und so, das ist nicht ganz trivial.
Ja.
Ja. Und ich war glücklich, dass wir proben konnten. Die Probe ging geschmeidig. Wir hatten natürlich, weil wir sind, ja noch extra Wünsche. Wir wollten uns natürlich noch sehen. Und zwar, wir wollten uns beide sehen. Ja, ist ja klar. Das haben die sehr, sehr schnell möglich gemacht. Also die wussten, was sie tun.
Ja.
Und haben das sehr schnell umgesetzt. Ja. Und ich sag immer, 9:30 ist am Abend, aber ist nicht zu spät.
Ist noch entspannt.
Ja.
Also
ja, und wir haben ja dann auch noch eine weitere Probe gemacht. Auch das ist sehr professionell.
Das stimmt.
Und zwar am nächsten Morgen um 7:45 und um 7:45 haben wir dann ja angefangen zu kommentieren. Also das ist alles wirklich hochprofessionell abgelaufen. So funktioniert das aber auch in unserem Geschäft. zweimal proben ist immer besser, weil man glaubt es ja nicht. Man probt halt am Samstag, ja. Und bei jeder Veranstaltung, die am Sonntag in einer Live-Dimension stattfindet, macht man eine Probe am Samstag. Dann kommt man am Sonntag wieder und geht ja davon aus, da hat vielleicht maximal einer mal den Strom ausgeschaltet und das Licht wieder angemacht. Und dann setzt du dich da hin und alles ist anders.
Alles funktioniert.
Das kann ja auch keiner erklären. Ja, das ist absolut, also für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, ich habe eine Einstellung, aber wir hatten es kurz im Vorgespräch. Es ist so, ihr müsst euch das so vorstellen, es findet ein Update statt an eurem Handy oder an eurem iPad oder was auch immer. Und danach sehen Icons anders aus, ja, und Einstellungen sind weg oder irgendwo hin gespeichert, wo ihr nicht wisst, wo sie denn wohl sein könnten. Da wird nichts abgedatet oder downgeloadet oder was auch immer bei so einer Veranstaltung. Aber es wird halt einmal alles ausgemacht und einmal am nächsten Tag alles wieder angemacht. Und oft denkst du dann, sag mal, hat die Putzfrau hier ein bisschen DJ gespielt am Pult oder was? Ja, oder das Reinigungskommando oder keine Ahnung, ja, die kleinen Muggels oder wer auch immer. Ja, aber das ist schon schräg, deshalb war das total professionell. Ich fand jetzt auch, dass wir nicht so schlecht vorbereitet waren. Ja, du kanntest alle internationalen, deutschen und sonstigen Starter, hattest mit allen telefoniert. Ach nee, haben wir uns geteilt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, da war ich jetzt nicht so flexibel in den Vortagen einsetzbar, ja, sag ich mal. Gut.
Aber du hast halt auch gesehen, also ne, für euch alle, ich tue mich immer schwer damit, nur Dinge zu lesen, was irgendjemand anders schon mal über irgendjemanden geschrieben hat. Weil oft sind diese Dinge auch leider nicht so hundertprozentig zu Ende recherchiert oder die Einordnung ist vielleicht so, wie ich sie nicht vornehmen würde, über meine besonderen Verhältnisse zu speziellen Vorfällen bei Pressekonferenzen habe ich ja in der letzten Ausgabe, ja, wer sich das gerne nochmal anhören möchte, mein Rant, ja, meinen ultimativen PK-Rant, den könnt ihr euch da gerne nochmal anhören. Aber tatsächlich rede ich immer lieber selber mit Menschen, weil man immer noch einen anderen Eindruck hat. Man gewinnt eben auch diesen persönlichen Eindruck. Und es ist immer noch irgendwas, was man noch nicht gehört hat, was jetzt an dem Tag speziell ist, was in dieser Vorbereitung speziell war und so weiter. Und es zahlt sich total aus in dem, was dann danach passiert. Ja? Und selbst wenn man 100 Dinge weiß und eine ist dann nur relevant, eine Sache ist nur relevant für die Übertragung selber, hat man schon gewonnen. Ja, weil warum zum Beispiel Katha Heinig / Steinruck, wie sie jetzt korrekterweise heißt, in langen Klamotten gelaufen ist. Mhm. Das hat sie mir halt vorher im Telefonat erzählt. Und es ist natürlich so, dass es auffällt, wenn da alle in kurzen Klamotten rumlaufen und sie läuft in langen Klamotten rum. Ja, ich habe nur gehört, dass die Kollegen, die den englischen Stream kommentiert haben, rumfabuliert haben und es nicht verstanden haben. Ja, und da waren jetzt keine Anfänger dabei, sondern das waren Jungs von der BBC, Steve Cram, der schon seit x Jahren, ja, früherer Weltrekordler über 1500 Meter, seit x Jahren Läufe und Leichtathletik für die BBC kommentiert. Sie kannten die Geschichte nicht dahinter. Ja, und dann fabulieren die rum und machen sich über sie, also more or less über sie lustig. Ja, ja. Dabei hat es einen sehr vernünftigen Hintergrund. Und jetzt mal ernsthaft, bei 4 Grad Außentemperatur, was würdest du tippen? Was ist die Leistungsverbesserung, wenn sie kurze Klamotten angehabt hätte?
Locker noch mal 1-2 Minuten, Ralf, das ist ja klar. Nein, Spaß. Aber so haben die es ja ein bisschen dargestellt, ne? So gefühlt. Ja, ja, genau. Ja, das könnte ja Weltrekord gewesen sein in Trainingsklamotten und so. Und da denke ich mir halt auch, da hast du vollkommen recht. Also die kennen die Hintergrundgeschichte nicht. Ich fand es trotzdem interessant, gerade wenn man das Foto gesehen hat von unseren 3 deutschen Damen, die, ich glaube, da gab es so ein Finishline-Foto. Da war halt alles dabei.
Mit drei strahlenden Gesichtern.
Erst. Mit das drei strahlenden Gesichtern, dabei. Was ja auch sehr schön ist, weil auch 3 Bestleistungen, aber auch 3 total unterschiedlichen Outfits, muss man natürlich sagen. Ne? Also Katha halt jetzt eher mit lang. Dann lass mich überlegen, Laura hatte, glaube ich, oben auch was Langes an, aber halt natürlich kurze Hose. Und Rabea halt richtig krass, ne, so Top und kurze Hose. Also da waren auf jeden Fall alle Extreme abgedeckt.
Hey, Rheinländerin, sage ich nur, ja. Die hat die Sonne,
die Sonne im Herzen.
Ja, die Sonne im Herzen. Hallo.
Ja. Ja, das war sehr cool. Also es war für mich auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Ich meine, klar, du bist da natürlich, wie soll ich sagen, in deiner Komfortzone und in total erfahren, was sowas anbelangt. Ich dachte mir halt, gut, ja, ich habe ja noch nie sowas gemacht, geschweige denn von hier, nicht, wo du an irgendein Set hinkommst oder sowas, jetzt sag ich mal, wo dann alles für dich technisch vorbereitet ist. Ich dachte mir halt, was brauche ich? Mein Mikro habe ich, Laptop habe ich, aber am Ende war das dann auch so ein Ding, irgendwie am Sonntag selbst war hier in meiner Bürosituation irgendwie 2 MacBooks aufgebaut. Ich habe das von Barbara noch mir ausgeliehen, da war dann nur der Stream drauf. Und rechts, dann habe ich mir alle, zumindest für den Deutschen auch nochmal alle Tabs aufgemacht hier von World Athletics, ne, mit allen Bestzeiten. Und unser iPad lag daneben mit dem Leaderboard, wo du halt immer aktualisieren konntest. Dachte ich mir auch, okay, krass, also sehr viele Bildschirme auf jeden Fall. Und eigentlich sollte man auch noch was erzählen zwischendurch, aber also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und die Idee, das muss man auch nochmal sagen, Ralf hatte dann auch noch, nachdem zumindest die groben technischen Proben am Samstagabend fertig waren, auch noch eine Idee um 10, ob wir nicht parallel zu unserer Übertragung, also zu unserem, was wir kommentieren, nicht noch ein Insta-Live machen. Da dachte ich mir auch kurz, ja, ich bin froh, wenn morgen eins von den beiden Dingen funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber klar, lass uns direkt noch eine neue Baustelle aufmachen und dann gucken, wie das funktioniert.
Ja, muss aber sagen, machen wir noch Facebook Live dazu.
Beste Idee, denn das hat, finde ich schon, und ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, da könnt ihr uns gerne was schreiben, entweder unter unserem Post morgen zu dieser Folge oder sonst auch gerne natürlich eine Mail. Ich finde, das hat den elementaren Vorteil, dass du aus einer eindimensionalen Sache, sprich, ihr habt idealerweise vielleicht ein Bild, das Bild, was man halt im Fernsehen oder im Livestream sieht, und unsere Stimmen, so eine Brücke geschlagen zu so einer multimedialen Dimension. Natürlich haben wir jetzt währenddessen nicht in den Livestream, der parallel lief, irgendwie groß reingeredet, weil wir haben unsere Hauptaufgabe, und das ist den Marathon zu kommentieren. Aber, und das habe ich schon immer wieder gemacht, und ich hoffe, das ist dann auch aufgefallen, was wir natürlich schon ab und zu gemacht haben, ist, dass man natürlich mit der Zuschauerschaft auf eine ganz andere Art und Weise interagieren kann, beziehungsweise nicht interagieren, sondern, sagen wir mal, Fragen oder Anregungen, die beim Zuschauer entstehen, bei dem, wenn du es fürs Fernsehen kommentierst, hast du das ja normalerweise eher nicht. Also ich meine, du kommentierst einen Marathon, habt ihr sowas schon? Na okay, der Ralf wird gleich noch eingrätschen hier, aber du hast natürlich theoretisch die Möglichkeit, den Zuschauer nochmal ein bisschen anders abzuholen. Klar kommentieren wir, was passiert, was macht Elliot, was machen unsere deutschen Starterinnen und Starter, aber wir haben halt auch die Möglichkeiten, Dinge zu erklären, Fragen, die da auftauchen oder Insights zu liefern, und ich finde schon, dass das nochmal anderes Service auch ein bisschen ist. Ich glaube, der ein oder andere, der später dazu kam, da hatten wir zum Glück ja auch sehr viele Leute, die das dann auch erklärt haben im Insta-Livestream, die haben sich wahrscheinlich gedacht, was machen die? Was kommentieren die? Ich sehe hier nichts. Ja, natürlich haben wir nicht in den Insta-Livestream was rein kommentiert oder so, sondern wir haben unsere Bilder, die wir bekommen haben, kommentiert, aber es ging auch gar nicht darum, dass jetzt der Livestream als Audio-Ding oder so da war, sondern wir wollten einfach gucken, was interessiert euch, was interessiert die Zuschauer und was können wir vielleicht ganz gut in den Livestream für alle mit aufgreifen.
Also erstmal muss man ja sagen, dass relativ viele Menschen, und dafür erstmal vielen Dank, von euch, also aus unserer Community, dabei waren.
Ja.
Ja, wir hatten durchgängig über die gut 2-3 Stunden so roundabout 250 bis 300 Leute, die live zugeschaut haben. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass...
Darf sogar einhaken, nicht im Livestream, sondern also im Insta-Livestream. Nicht,
genau, im Insta-Livestream, ja. Genau. Das heißt, auch da findet ja eine Fluktuation statt. Also Leute kommen dazu, gehen wieder weg und so weiter. Also das kann man locker verdoppeln. Das ist wirklich viel für so eine Veranstaltung, wo man nur uns beiden Kasper sieht, wie wir nicht euch angucken, sondern
in irgendwelchen Monitoren
starten, die ihr nicht seht. Ja? Also das ist schon erstaunlich. Aber auf der einen Seite finden da ja Auseinandersetzungen zwischen den Menschen statt, die da live dabei waren. Also die haben sich ja auch gegenseitig geholfen und Fragen beantwortet, was schon mal toll ist, weil das ist eben aus meiner Sicht auch die Aufgabe einer Community, dass man sich gegenseitig hilft und da eine Handhabung und Unterstützung bekommt. Aber es ist halt ja auch für uns nicht nur eine Anregung gewesen, bestimmte Themen aufzugreifen, sondern es wurde da ja auch fachlich sehr exakt diskutiert. Ja, also wir erinnern nochmal, wir hatten die Diskussion und waren, was die Regelfrage angeht, nicht hundertprozentig safe.
Ja.
Ist es bei einem Rundkurs beim Marathon, Klammer auf, der relativ selten gelaufen wird, eventuell gestattet, dass sich einer zurückfallen lässt, ja, also so tut, als könnte er nicht mehr, dann überrundet wird und dann doch wieder kann und sich vor eine Gruppe respektive eine Läuferin oder einen Läufer spannt und Tempomacherdienste verrichtet. Ja, haben wir diskutiert. Philipp war sich relativ sicher, es ist verboten. Und es wurde aus unserer Community, die im Insta-Live das verfolgt hat, diskutiert und dann halt mit Beispielen korrigiert.
Teilweise sogar mit Regelwerken aus
World Athletics. Das ist immer das Beste, wenn man die Nummer der Regel kennt.
Richtig gut.
Das ist immer das Beste. Ja, man muss nicht alles wissen, man muss wissen, wo es steht. Das ist entscheidend.
Absolut.
Ja. Hintergrund, ich glaube, das haben wir am Sonntag dann nicht mehr sagen können. Hintergrund war tatsächlich ein Stundenweltrekord von Thekla Lohupe, ja, die sehr lange in Deutschland in der Nähe von Lemgo, glaube ich, gewohnt hat. Und zwar war es da so, dass einer ihrer Tempomacher, nämlich ihr Mann damals, ja, sich immer wieder hat zurückfallen lassen und dann aufs Neue wieder eine Runde gepaced hat. Und darüber gab es eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, ja, dass das ja nicht der Sinn der Sache sein könnte und so weiter und so fort. Und da daran anschließend hat es eine Anpassung der Regeln gegeben. Ja, weil diese Situation, dass in der Konstellation gelaufen wird, nämlich dass solche Runden über 42 Kilometer stattfinden, ist beim Straßenlauf ja nicht sehr häufig. Ja, ja. Also es gibt natürlich alle möglichen Formate, auch solche Rundenformate. Im letzten Jahr haben wir ja gelernt, dass man Marathon auch in seinem Garten laufen kann, ja, mit X-Runden. Also ja, auch da darf die Family nicht hin und wieder reingrätschen und Tempomacherdienste leisten. Ja, alles cool. Aber das mal so als Idee, was da zurückkam und dass es halt auch wirklich toll war. Und wir würden lügen, wenn wir nicht sagten, also erstens hat es uns total Spaß gemacht. Zweitens waren auch bei mir die Rückmeldungen wirklich positiv, also auch konstruktiv, aber wirklich positiv. Und wir können uns vorstellen, das nochmal zu machen. Ja,
vielleicht gibt's, so ist es nicht. Ja? Gibt's da noch eine zweite Auflage
mal? Vielleicht gibt's doch eine zweite Chance. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, also ihr kennt ja, wir teasen gerne. Ja. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt eben nochmal einen kurzen Schlenker in meiner Gehirnrinde. Hast du schon mal eine Erfahrung gemacht mit zu viel Klamotten an beim Laufen? Ich habe nämlich eine ganz coole Erfahrung.
Gestern.
Also nicht so coole Erfahrung. Hast du viel Klamotten angehabt? In Regensburg? Wie geht das denn?
Ja, das Problem ist, ich sag mal so, mein
gestern,
Trainingsplan.
Sehr schön. Warte, gestern, also.
Mein Trainingsplan ist ja aktuell noch so, dass es bei mir jetzt noch nicht ganz todernst ist, sondern ich versuche mich Step by Step wieder an normale Trainingsbelastungen zu gewöhnen. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht so einen richtig krassen Trainingsplan von Renato, weil brauche ich aktuell auch nicht. Es steht jetzt nichts unmittelbar vor der Tür, was super ernsthaft vorbereitet werden muss, sondern ich versuche mir natürlich da ein bisschen die Zeit zu lassen und auf etwaige Befindlichkeiten des Körpers erstmal jetzt zu reagieren. Aktuell funktioniert es relativ gut. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, ich war heute ist Donnerstag, Dienstag, Donnerstag bin ich in der Regel beim Krafttraining. Mucki, schöne Grüße, genießt die 4 Wochen Elternzeit jetzt demnächst mal. Muss ich mal gucken, wie ich mich in der Zeit fit halte. Und dann auch bei Jan, und da waren jetzt keine großen Baustellen. Weil ich jetzt nicht 200 Kilometer die Woche renne, sondern eher so 140, 150, versuche mal das stabil zu machen und mit Programmen etc. zu versehen. Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber 140 Kilometer muss ich jetzt nicht ständig doppeln. Also das ist im Prinzip 20 Kilometer am Tag. Da hast du natürlich auch mal Tage, die sind mehr. Und da muss ich jetzt nicht jeden Tag eine zweite Einheit kommen. Und gestern war es halt so, dass ich gesagt hatte, ich will ein längeres Fahrtspiel mal wieder machen. Das heißt für mich mal wieder eine Stunde Belastung. Das ist eigentlich das, was früher normal war, sage ich jetzt mal. Wenn Renato, bevor jetzt eine spezifische Marathonvorbereitung losging, haben wir ganz viele, ich sag mal, Fahrtspielvariationen gemacht, unterschiedlichster Natur. Aber im Prinzip geht es einfach darum, eine Stunde Belastung zu haben. Dann noch Warm-up und Cooldown und dann kommst du relativ easy. Ich sag mal, wenn du halbwegs fit wieder bist, dann hast du auf jeden Fall mal 18 Kilometer plus X in dieser Stunde, auch je nachdem, was natürlich du für Belastungsdinger hast, im Verhältnis Pause zu Belastungsminuten. Aber ich habe gestern gesagt, ich will mal probieren, ich habe jetzt 3 Wochen leichte Fahrtspiele gemacht, die waren immer so 40, 45 Minuten rum, und dann dachte ich mir, gut, das wird wahrscheinlich die einzige Einheit des Tages werden, dann muss ich jetzt nicht um 8 trainieren, wenn es halt hier noch 4 Grad hat, sondern wir gehen mal eher so auf 11 und dann haben wir vielleicht noch 2, 3 Grad mehr. Und mein Handy war halt so, weiß ich nicht, was hat es gestern Morgen angeblich gehabt? 7-8 Grad. Da dachte ich mir, boah, das Problem ist, man darf den Wind halt hier nicht unterschätzen. Heute Morgen zum Beispiel ganz anders als gestern.
Die Wind, Steppe von Regensburg ist ja bekannt für den Wind.
Der heiße Wind von Regensburg. Aber wenn du halt an der Donau, du läufst halt schon viel irgendwo im Raum.
Die Donau hat doch niemals 4 Grad. Das ist doch eure Wärmeader.
Die Wärmeader, das sind tropische Tiere drin. Alligatoren und alles mögliche. Aber ich dachte mir, okay, ich ziehe eine dünne Tight an. Nicht, dass irgendwie jetzt, ich will die Waden, lieber machen wir was über die Wade drüber. Eine dünne Tight, ein T-Shirt und eine dünne Jacke. Und dann kannst du die Ärmel hochkrempeln, alles cool, kannst die Jacke aufmachen, bist während des Laufens total flexibel, weil ich habe mir gesagt, ich fahre jetzt nicht irgendwo hin, mach dann, so wie ich sonst normalerweise, wenn ich richtig, richtig professionell bin, dann fahre ich normalerweise wohin, mach da mein Warm-up, wechsel, zieh anderes Shirt an, kurze Hose, alles mögliche. Dachte, nee, ich laufe von hier los, hab eine 20er Runde und dann hänge ich noch eine kleine Runde hier dran und so weiter. Ey, ich bin 4 Kilometer eingelaufen und ich habe schon geschwitzt. Und ich habe mir halt gedacht, okay, 4 Kilometer ist halt eigentlich zu weit, um jetzt wieder zurückzulaufen und nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich will ja im Programm, willst du ja auch nie stoppen. Das war ein Ding, da dachte ich mir, was machst du jetzt? Bleibt dir nichts anderes übrig, als Jacke wirklich halb auf Dinge hochkrempeln. Aber ich hab sehr viel Flüssigkeit verloren, glaube ich, gestern in der Stunde im Fahrtspiel. Und das war tatsächlich mein letzter Moment, wo ich dachte, das nächste Mal wird wieder eine kurze Hose angezogen. Und T-Shirt und Armlänge, weil Armlänge, die kriegst du schon ausgezogen und kannst dir von mir jetzt irgendwo in die Hose noch reinstecken, aber eine Jacke rumbinden, also ich meine, und dann ballerst du aber irgendwie ein Fahrtspiel natürlich die Gegend. Die Leute denken sich auch, geht's dem noch ganz gut oder was ist da los? Das wollte ich mir dann auch nicht geben.
Ja, also meines ist sehr, sehr viel länger her, ja, aber es war auch deutlich anstrengender, ehrlich gesagt. Ja, es war in der Zeit, als ich noch richtig große Fresse hatte, ja, da bin ich noch aktiv gewesen als Hürdensprinter, ja, also 100, 110 und 400 Hürden.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil schon allein das Thema Hürdensprint, da ist in meinem Kopf schon drin, wie lang ist da eine Belastung? Also was kann man da zu warm anziehen? Genau,
deshalb sagte ich ja große Fresse. Ne? Zu der Zeit war mein Vater Marathonläufer.
Okay,
ja?
Okay.
Hausrekord 3 Stunden, 6 Minuten, ne? Also nicht so schlecht.
Nee, ja, mit
damals Ende 40. Und ich, muss ich nochmal betonen, ich hatte große Fresse. Ich habe gesagt, pass mal auf. Ja, alles bis 10 Kilometer, da kannst du machen, was du willst, habe ich dich im Griff. Ja, also es ist schon Big Mouse, schalalala. Das ist nicht nur Big Mouse, sondern noch mit Trompete. Da habe ich gesagt, du, sag mir einfach Bescheid. Es reicht mir einen Tag vorher. Ja, du sagst mir Bescheid, wir laufen. Ja, so, okay. Ja, also ganz doof ist er jedenfalls nicht gewesen und immer noch nicht. Ja, und hat mir dann am Samstag Bescheid gesagt, ja, pass auf, morgen früh laufen wir den Nikolauslauf in Oberhausen.
Die Story hatten wir schon im Podcast, aber die ist sehr gut. Bitte erzähl weiter, Ralf. Ja, die kann man auch zweimal erzählen. Ich weiß, was jetzt, glaube ich,
kommt. Für alle, die noch nicht dabei waren. Ja, ja. So, wunderbar, ja. Nikolauslauf in Oberhausen. Töfte ich so, ja, kein Problem, ja. Abends normales Programm, ja, unser Lieblingsclub in der Nähe von Moers, hingefahren natürlich, ich wie immer gefahren, also nichts getrunken, auch zurückgefahren, 3 Uhr zu Hause. Ja? Um 7:15 kommt er zu mir ins Zimmer, ich fahre jetzt los. Ich so, ja, fahr schon mal, ne? Laufe um 9, ja, es ist Viertelstunde mit dem Auto da nach Oberhausen, okay, und es war, glaube ich, eher Minus, ne? Also so knapp unter Null, Sonne, aber knapp unter Null. Ich so einen schönen dunkelblauen Trainingsanzug innen wattiert, ja, so richtig schön flauschig wattiert, ja. Und ich so gedacht, boah, das ist aber jetzt echt kalt hier, ne? Und konnte mir jetzt so als Sprinter gar nicht vorstellen, dass mir nochmal warm wird an dem Tag, also auch nicht beim Laufen, ne? Also habe ich mich dazu entschieden, den anzulassen. Ja. Es ging los mit einer kleinen Steigung auf einer Wiese, ja, und das Ganze endete in einem kleinen Waldweg, der ungefähr 3 Meter breit war. Und da standen 1500 Leute. Ich so, wie soll denn das gehen, ja? Gut, schnell laufen konnte ich ja, war also, glaube ich, so als einer der ersten 50 da oben an der Einmündung in den Weg rein. Von da an wurde ich nur überholt, ja, also ausschließlich nur überholt. Und nach 3 Kilometern hatte ich natürlich einen dermaßenen Hitzestau. Ja, und dann fängst du ja auch schlagartig so brutal an zu schwitzen in so Dingern.
Ja.
So, jeder von euch weiß, wie lange das dauert. Damals gab es noch die die Hosen, die hatten alle feste Bündchen unten. Ne? Also ja. Die kriegst du nicht über die Schuhe drüber. Das heißt, du musstest die Schuhe ausziehen. Ja, das war also keine Option. Also weiterlaufen mit dem Ding. Ja, ey, so geschwitzt habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ja, selbst wenn es irgendwo richtig heiß war, dann zieht man ja auch nichts an. Aber so heiß war mir noch nie. Ja. Und bei 7,5 Kilometer war einfach Energie weg, weil ich habe natürlich auch nichts getrunken. Ja, aber das kam ja immer im Kopf nicht vor, dass man da mal was trinken könnte zwischendurch.
Unterwegs,
ja, ist ja klar.
Unterwegs
ein Stück. Ja. Ich habe in einem mutigen Schlussspurt eine Sekunde gegen meinen Vater ins Ziel gerettet. Aber ich war vorhin.
Ich könnte mir vorstellen, der Trainingsanzug, als du den danach dann ausgezogen hast, der hat ungefähr wahrscheinlich auch 5 Kilo gewogen oder so.
Ja, genau so ist das nämlich. Ne? Also du denkst ja, was ist denn das, ey? Das wird halt so schwer und dann es geht ja auch dann, das zieht sich so nach unten und schlabbert so an den Beinen. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ganz schlimme Nummer. Ja? Seitdem laufe ich auch bei knapp unter null lieber direkt in der kurzen Hose los. Das ist besser. Das macht übrigens den Muskeln überhaupt nichts aus.
Nee, also meistens ist es tatsächlich ja so, wenn du dich bewegst, ist alles durchblutet und man bleibt ja in der Regel dann auch nicht groß draußen stehen. Also das wird bei mir beim nächsten Mal auch auf jeden Fall mal frühlingshafter wieder werden. Ich bin gespannt. Also da war ich trotzdem umso mehr beeindruckt, wie Katar das durchgezogen hat, auch wenn wir die Hintergrundgeschichte zum Zürich-Marathon natürlich kennen. Aber trotzdem, ich meine, ich für mich ist das auch so eine... sie ist das gewohnt und sie hat sich ja dadurch auch so drauf vorbereitet, aber für mich ist das auch echt mental nochmal ein Unterschied, weil wenn ich sage, also ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Mal einen Wettkampf mit langer Hose gemacht? Das wird vielleicht in der Jugend irgendein richtig kalter Crosslauf oder sowas vielleicht gewesen sein. Ansonsten ist es so, ich mag es eigentlich nicht im Wettkampf irgendwas, ich sage jetzt mal, über den Knien zu haben, ne? Also was über das Knie geht von der Hose her. Ob das jetzt eine Splitshot oder eine Halbtight ist, ist es primär mal egal. Und ich mag auch nicht so gerne was über den Schultern. Selbst ein T-Shirt finde ich jetzt nicht so frei irgendwie vom Feeling her. Ich mag dann lieber ein Singlet und wegen mir, wenn es kalt ist, dann ziehst halt noch der Klassiker halt Armlinge und Handschuhe an. Aber die kannst du ja auch relativ leicht unterwegs loswerden. Und bei Katar darf man auch nicht vergessen, sie hat noch ein Stirnband angehabt. Sie hatte noch so ein, wir nennen es den Markennamen, so wie Tempo und Nutella, ich weiß nicht, wie man sonst sagt, Schlauchtuch, sagt man, glaube ich, aber so ein buffartiges Ding am Hals an, wo ja auch nochmal die Wärme eigentlich richtig staut. Ich weiß ja nicht, was sie noch unter ihrem Longsleeve anhatte, aber ich fand's cool. Also ich meine, sehr, sehr unique vom Style, ist auf jeden Fall aufgefallen und dann halt auch noch so abliefern, neue Bestzeit, das Ding gewinnen, Olympianorm, sagen wir mal, zementieren oder ihren Platz zumindest da, nach Melat Kijeta, immer noch auf Rang 2 jetzt in der, oder jetzt auf Rang 2, davor war sie ja hinter Deborah, glaube ich, vom Ranking.
Ja,
Deborah Schönborn. Starker Auftritt, würde ich mal sagen. Also bleibt im Gedächtnis.
Absolut, ja. Ich meine, insgesamt ja von deutschen Frauen haben wir am Sonntag auch unterstrichen und unterstreichen wir gerne nochmal ein wirklich absolut imponierender Auftritt. Ja, auch der Auftritt von Tom Gröschel, auch wenn es nicht zu einer Norm gereicht hat.
Auf jeden Fall.
Persönliche Bestzeit gelaufen. Da muss man sich gar nichts irgendwie vorwerfen oder sonst was. Der ist mutig angelaufen, hat versucht, sogar noch deutlich schneller zu laufen und ist dann mit dem Ergebnis rausgekommen. Das ist alles sehr, sehr cool. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war's jetzt, weil die klassischen Marathon, sagen wir mal, Zeiträume, die werden ja jetzt doch eigentlich abgeschlossen, aber faktisch geht das Ganze ja noch bis Ende Mai. Ja, und jetzt kommen natürlich, und ich finde das halt irgendwie auch cool, ja. Wir können ja alle immer meckern, es ist alles schrecklich und so viele Läufe fallen aus. Ja, das für die allermeisten Hobby- und Altersklassenläuferinnen und Läufer ist das ja auch richtig und ist auch nervig und doof und alles klar. Ja, haltet euch an die Regeln, ja, schützt euch und dann haben wir alle die größten Chancen, da gemeinsam am schnellsten wieder rauszukommen. Aber es entwickeln sich natürlich auch kreative Elemente, ja, und das ist schon auch cool, ja, weil im Prinzip ist ja auch dieses Ding, das dann nach Angela gewandert ist, mit einem Riesenaufwand schon ein kreatives Moment gewesen, dass man sagt, okay, wir schaffen laborartige Situationen und laufen halt jetzt auf so einem Flugfeld mit einer relativ kleinen Auswahl an Topläuferinnen und Topläufern. Wir haben das in Dresden gesehen, wir haben das in vielen anderen Bereichen gesehen. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl, da werden auch Formate und Potenziale für die Zukunft gelegt. Ja? Weil warum soll man nicht auch für unterschiedliche Leistungsklassen auf so ein Flugfeld gehen und sagen, okay, da werden zum Beispiel Normen für Europameisterschaften, für Junioren-Europameisterschaften gelaufen, für Kaderzugehörigkeiten, ja, aber sicher auch Qualifikationen, also wenn man zum Beispiel Qualifikationen laufen will für Boston oder für New York oder solche Geschichten, ja, oder dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Lauf für jeder Mann und jeder Frau, um Bestzeiten anzugreifen. Ja, klassisch ist das ja dann immer so Berlin-Marathon, weil klar, da sind Weltrekorde gefallen. Also wenn die Jungs und Mädels vorne laufen und sehr, sehr schnell laufen können, können auch die Normalsterblichen da schnell laufen. Ist natürlich schon immer noch ein bisschen anders, weil wenn man in dem dichten Pack läuft und 200 Leute gleichzeitig an so einen Verpflegungstisch rangehen, ist ein kleiner Unterschied, ja. Also da könnte man natürlich auch solche Formate generieren. Und wir haben ja noch einen Ausblick auf ein, zwei Formate, die jetzt ja tatsächlich noch geplant sind für Mai, die da auch Optionen bieten, wo man mal überlegen muss, was daraus in der Zukunft werden kann.
Auf jeden Fall. Also in der Vergangenheit war es wirklich so, einfach aufgrund der klassischen des klassischen Straßenlauf-Wettkampfkalenders, sage ich ja, dass es halt im Prinzip Ende April eigentlich der Drops gelutscht war, was die großen Qualifikationsrennen, wenn man so will, für internationale Meisterschaften, für Olympische Spiele anbelangt. Da war Ende April das meiste durch und alles, was danach noch irgendwie kam an Straßenläufen im Marathonbereich, war eigentlich für die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Elite, für die Profis, nicht mehr relevant. Zum einen natürlich auch deshalb, weil man natürlich sich so einen gewissen Puffer in Hinblick auf eine mögliche Vorbereitung dann für die Olympischen Spiele, die wollte man natürlich maximieren, ne? Also dadurch, dass Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ja immer im Sommer stattfinden, also in der Regel Juli, August in diesem Zeitraum und nicht im Herbst wie die sonstigen Marathons, hat man da jetzt ja nicht so viel Zeit, sich zu erholen. Insofern war da eigentlich nach April fast nichts mehr geboten. Jetzt haben wir die Situation, dass die Auswahl an Rennen, auch für uns Profis, die ist ja, das ist eine Handvoll Events. Also wenn überhaupt, wir hatten jetzt, lass mal überlegen, wir hatten einmal dieses Lake Biwa-Thema, das war schon ein bisschen länger her, muss man aber auch sagen, war eigentlich auch Japan only. Waren da internationale Starter dabei?
Ich weiß es ganz nicht. Ganz wenige.
Vereinzelt, ja, genau. Ja.
Also ich glaube auch nur Leute, die sonst normalerweise auch in den japanischen Werksteams unterwegs sind.
Okay, verstehe. Also quasi dann unter diesem, genau, in diesem Corporate-Teams dann vielleicht ja, die schon starten oder vor Ort auch in Rennen eingesetzt werden. Dann hatten wir das Thema natürlich mit Dresden. Das war vor allem im Halbmarathon sehr starke Ergebnisse. Natürlich auch das Ergebnis von Simon Boch, aber er war ja wirklich eigentlich so wie er es ja auch gelaufen ist, ein absoluter Einzelkämpfer da. Und dann hatten wir dieses Rennen jetzt, was in Hamburg hätte stattfinden sollen, dann nach Enschede Last Minute verlegt wurde. Klar, da haben wir jetzt eine größere Breite auch gehabt. Wir hatten zuvor auch noch, nicht zu vergessen, Siena, wo Richard Ringer und auch viele andere Athleten sehr gut gerannt sind.
Sehr, sehr ähnliches Setup wie Enschede, wenn man sich das genau anschaut. Ne? Auch,
absolut.
Flughafen, eine vollkommen flache Strecke. Auch da spielte Wind eine Rolle. Hat jetzt am vergangenen Sonntag nicht eine Rolle gespielt, aus Glück.
Ja. Ja,
weil wenn da windig ist, reden wir über andere Voraussetzungen und so weiter.
Ne? Kannst dich nirgends verstecken. Aber dann haben wir jetzt vier Events gehabt. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufen, ob da jetzt vielleicht in Nordamerika, habe ich aber zumindest nichts mitbekommen, oder sonst welchen Kontinenten noch andere ähnliche Formate für Qualifikationszwecke irgendwie umgesetzt wurden. Aber das ist ja überschaubar, das muss man überlegen. Und dann ist es ja bei den meisten Dingen auch so gewesen, dass das extremst limitiert war. Also dass einfach aufgrund der regionalen Gegebenheiten, was Behörden verfügen, teilweise keine 100 Leute starten durften. Also am Ende, was hatten wir jetzt? Ich glaube, wir hatten 70 Teilnehmer roundabout in Enschede plus Pacemaker. Da waren wir noch nicht mal bei 100 Personen, die da quasi starten dürfen. Das heißt, das schließt ja einfach auch leider sehr, sehr viele aus. Auch bei den Profis. Und das ist ja ein großes Problem, wenn man diese Qualifikation noch nicht hat oder eben noch noch eine Chance nutzen möchte. Und wir sind sehr dankbar auch über jede Zuschrift, die wir bekommen. Auch zum Beispiel hier vom Alexander Hirschhäuser, mit dem ich diese Woche ein bisschen hin und her geschrieben hatte. Er hat mir nämlich geholfen, auch nochmal ein Rennen ins Gedächtnis zu rufen, was in Mailand stattfinden soll. Genaues Datum weiß ich aktuell nicht genau. Ich habe aber dann ein bisschen recherchiert und habe auch gesehen, dass der Markus Schöfisch da wohl vorhat zu laufen. Der hatte ursprünglich geplant gehabt, in Bernöwe zu laufen. Das ist quasi etwas außerhalb von Berlin im Norden. Das wäre ein sehr kleines Setup gewesen, was im letzten Herbst schon mal stattgefunden hat, wo Beispielsweise ja Mike Wollher und Tobias Singer, glaube ich, so die treibenden Köpfe dahinter sind, dass dass da auch Startgelegenheiten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, für die zweite Reihe, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber halt auch in diese Region, was weiß ich, 2018 bis 2030, 2040 auch mal möglich gemacht werden. Die haben aber jetzt auch das Schicksal von Hamburg teilen müssen leider und neben Last Minute die Genehmigung entzogen bekommen oder nicht erteilt bekommen, wie auch immer. Und genau, er hatte eben auch mich auf dieses Rennen in Mailand nochmal gebracht. Da wird wohl auch ein Elite-Format nochmal stattfinden in den nächsten Wochen. Es wird aber vor allem auch, und da sind wir ein bisschen näher dran, denn darüber hatten wir in einer der vergangenen Folgen schon gesprochen, in Österreich, in der Nähe von Graz, diesen S7-Marathon geben. Und zwar auf einem abgesperrten Abschnitt eine Autobahn. Da ist eine Baustelle und da gibt es einen Streckenabschnitt, der gesperrt werden kann und für Wettkampfzwecke genutzt werden kann. Und die sind da, wie soll ich sagen, das können wir glaube ich schon ein bisschen erzählen, die sind da auch ein bisschen überrollt worden, möchte ich fast sagen, von der Nachfrage, die das inzwischen schon nach sich gezogen hat. Denn in Österreich dürfen wohl an diesem Tag, das wird auch das vorletzte Maiwochenende sein, also quasi genau das Wochenende, bevor der Quali-Zeitraum für die Olympischen Spiele endet. Und sie haben sich auch noch nicht aufs genaue Datum festgelegt. Sie wollen das noch ein bisschen von den Wetterbedingungen abhängig machen. Es wird entweder Samstag, Sonntag oder Pfingstmontag sein, was dann der 22., 23. oder 24., glaube ich, ist, Mai. Und da dürfen 200 Athletinnen und Athleten starten im Halbmarathon und im Marathon. Und das hat sich relativ schnell verselbstständigt. Der Buschfunk funktioniert natürlich in der Laufszene. Dass ursprünglich gedacht wurde, wir machen dafür 10, 20, 30, vielleicht primär österreichische Athletinnen und Athleten eine Wettkampfsituation, die wir mit unseren eigenen Tempomachern aus Kenia unterstützen, weil dahinter eben auch das Run-Together-Team ist, die auch sehr viele kenianische Athleten betreuen und auch hier für Startgelegenheiten sorgen. Inzwischen haben wir da gehört, ist das sehr international erlesen. Wir wollen jetzt noch nicht zu viele Namen nennen, aber es wird das mexikanische Nationalteam kommen, es wird Cam Levins kommen, den könnten sicherlich der ein oder andere Zuhörer hier kennen. Also ein Athlet, der vor allem auf der Bahn schon die ein oder anderen Meriten eingefahren hat. 13.05 über 5000 Meter ist schon ein Wort. Und 2012 in London, glaube ich, sowohl über 5 und 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen gestartet ist. Und diese Liste wird von Tag zu Tag länger. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal aus sportlicher Sicht sicherlich nochmal ein Highlight. Und ja, ich weiß nicht, wie viele von diesen Plätzen noch frei verfügbar sind, aber falls wir bei unseren Zuhörern auch Elite oder Sub-Elite, wie man das auch immer nennen möchte, Athleten haben, die Rennen suchen. Über Mailand haben wir noch nicht so viele Informationen, aber vielleicht erreichen uns da noch mehr die kommenden Tage und Wochen. Wenn jemand was weiß, gerne Links an uns schicken oder wir sind da ja immer interessiert, das auch hier mit der Community zu teilen. Was das Thema in Österreich anbelangt, da sind wir schon ganz gut auf dem Laufenden und werden euch da auch natürlich gerne weiter auf dem Laufenden halten.
Ich könnte jetzt ja sagen, bis zu welcher Zeit der Lauf in Österreich, zumindest was die Männer angeht, da kenne ich die Zeit, offen ist. Aber ich glaube, ich mache es lieber nicht, weil ich möchte nicht, dass die jetzt überrannt werden. Also sagen wir mal so, man muss nicht unter 2,20 rennen.
Nein.
Also das mal so als grobe Orientierung. Sondern es geht schon auch in die zweite und dritte Stufe der sehr leistungsorientierten Marathonläufer.
Ja.
Also das mal so als kleine Idee. Es gibt noch eine andere Veranstaltung, ich hatte es am Sonntag mal so im Nebensatz kurz gesagt, und zwar in Prag, auch am 30. Mai, also an dem finalen Wochenende.
Okay.
Da haben sie auch einfach Ideen gekoppelt mit dem Verschieben des eigentlich Prag-Marathons.
Ja.
Prag-Marathon ist auch so eine typische Frühjahrsveranstaltung, eigentlich ja nicht so stark leistungsmäßig orientiert. Gibt es auch immer ein paar Topläufer, die da laufen. Aber es ist
auch schon Galen Rupp, der da schon gerannt ist und gewonnen hat. Also schon auch mit guten Zeiten.
Aber es ist vor allen Dingen ein sehr, sehr schöner Marathon durch Prag, ja, der bei vielen Marathonläuferinnen und Läufern in Europa sehr beliebt ist.
Ja.
Und die haben ihre eigentliche Austragung in den Herbst verlegen müssen. Aber sie haben jetzt etwas ins Leben gerufen, das nennt sich Battle of the Teams. Und zwar ist das eine gemischte Mannschaftsveranstaltung, nur für Topathleten leider an der Stelle, aber es ist so. Und zwar 4 Männer und 4 Frauen.
Mhm.
Die Zeiten werden nachher addiert und der die wenigste Zeit hatte als Gesamtteam, gewinnt das Ding. Aber das Spezielle daran ist, dass man jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, so, dann gucken wir mal, ja, welche Topläufer wir zusammenbinden, sondern es läuft so, dass das Ganze in einem Draft stattfindet. Also es werden nach den Bestzeiten, und ich glaube nicht All-Time, sondern nach den Bestzeiten aus den letzten 48 Monaten, ja, werden die Teams zusammengebaut, sodass sie in der Endzeit sehr nah beieinander sind.
Das ist cool.
Ja, das ist eigentlich eine sehr coole Veranstaltung. Ja. Ja, dazu kriegen die dann Teamkapitäne, Ambassadors, wie auch immer. Ja. Das sind dann irgendwelche Celebrities aus dem Sportbereich in Tschechien, also Fußballspieler, Eishockeyspieler und so weiter. Eine sehr schöne Veranstaltung, ja, weil auf der einen Seite kriegt ja jeder auch seine Einzelzeit.
Ja.
Ja. Und das Ding ist keineswegs vorbei, wenn der Erste im Ziel ist, sondern wenn der Letzte im Ziel ist. Ja, weil die 8 Zeiten ja erst alle stehen müssen. Und dann weißt du erst das Endergebnis.
Ja.
Das ist eine coole Veranstaltung. Ja, weil hattest du heute Morgen noch den Repost gemacht von Amanal, als ihr Europacup gewonnen habt? Über 10
Wir waren nur Dritter, aber Amanal war Zweiter.
Aber ich meine, das war ja damals auch ein Riesenerfolg für euch.
Ja.
Das ist ja so eine ähnliche Veranstaltung. Und du weißt selber, was solche Team-Dinger auslösen.
Total.
Ja? Und das jetzt mal weitergedacht in Richtung Breitensport. Ja, die Staffeln, die stattfinden, wo dann eine Marathondistanz aufgesplittet wird, das kennen wir ja alles. Ja. Aber jetzt mal ne, so ein System mal gedacht in ein Zukunftsformat, das eben auch in Richtung Breitensport oder ambitionierter Breitensport geöffnet wird, finde ich eine sauspannende Angelegenheit.
Voll. Also ja. Richtig spannend. Also das ist schon was, man gerade in Krisensituationen wird der Mensch ja erfinderisch, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, war am Anfang, also generell muss man natürlich nicht reden, dass die Corona-Situation jetzt kein Segen ist, aber zumindest durch solche neuen Formate, finde ich, kann das schon auch neue Impulse setzen im Laufsport, sage ich jetzt mal. Also ich bin gespannt, ob man auch nach, wenn wir dann hoffentlich irgendwann auch eine gewisse Normalität für alle auch in sportlichen Belangen wieder haben werden, ob man da trotzdem vielleicht Formate beibehält, die jetzt in dieser Zeit entstanden sind. Also ich glaube, es würde dem Sport generell eher gut tun, glaube ich auch.
Ich habe noch eine andere sehr, sehr schöne Geschichte von einem Menschen, der eben auch auf den letzten Drücker seine Qualifikation für den Olympiamarathon geschafft hat, weil du vorhin gesagt hast, du warst jetzt nicht so ganz sicher, wo noch andere Top-Veranstaltungen stattgefunden haben. Mhm. Ich meine, also das eine Ding war ja direkt nach Valencia in Arizona,
ja.
Wie auch immer, da hat aber keiner den Olympiastandard geschafft. Haben die Amerikaner nicht auch inzwischen ein Olympia-Trial-Marathon veranstaltet?
Schon im Februar letzten Jahres natürlich.
Ja, genau. Ne?
Und das die ist haben schon jetzt fix
mal,
quasi.
Die haben nochmal was anderes gemacht, wo die Leute, die noch nicht, also die nicht in diesem Olympia-Zirkus drin sind, dann Zeiten laufen können.
Genau, irgendwas genau, war da noch. Genau so war das, ja.
Desiree Linden haben wir auch noch nicht genannt, ne? Die 50 Kilometer Weltrekord gelaufen ist, in der Nähe von Oregon, immer so außenrum. Aber die Nummer hier ist jetzt halt klassisch, ja. Und zwar geht es um die britische Qualifikation, um die Startplätze für Olympia. Wir haben beim letzten Mal über die Verwerfungen da gesprochen, was die Dominierung bei den Frauen angeht. Aber in diesem Fall geht es um die Männer. Da hat sich nämlich ein Mensch qualifiziert im zarten Alter von eigentlich 39 Jahren. Ja, aber es war tatsächlich der Tag vor seinem 40. Geburtstag, ja, war diese Qualifikation. Der Mann heißt Chris Thompson, ja. Philipp kennt den natürlich, nickt auch gleich, weil er selbstverständlich Chris Thompson kennt. Chris Thompson ist praktisch, wie sollen wir es sagen, der Michael Stich der britischen Laufszene. Ja, weil der hat ein Problem. Ein gewisser Mo Farah ist ungefähr so alt wie er.
Ja.
Und er war im Prinzip in der Karriereanbahnung, also in der großen Karriereanbahnung von Mo Farah, auf Augenhöhe mit Mo Farah.
Ja,
hat sogar bei den U20, ich meine, es war U20, vielleicht war es auch U23, Europameisterschaften gegen Mo Farah im Spurt den 5000 Meter Titel gewonnen. Ja, also das ist schon eine Weile her, weil nochmal gesagt, er ist jetzt 40. Ja, also das ist sein Hintergrund, ja. Der Typ hat auch danach noch ja große Medaillen gewonnen. Der ist 10.000 Meter Silbermedaillengewinner bei den Europameisterschaften in Barcelona geworden. Mhm. Hat halt keiner mitgekriegt, weil vorne einer mit einem großen Herz, das er über seinen Kopf gemacht hat, rumgelaufen ist, Mo Farah. Ja? Deshalb ist der jetzt über die britische Laufszene oder über so Experten wie Philipp und Co. nicht wirklich bekannt geworden. So, der Typ hat jetzt versucht, sich zu qualifizieren und was soll ich sagen, ja, im zarten Alter von 40 minus ein Tag hat er es geschafft. Nach jahrelangem Stress mit Achillessehnenproblemen, ja, wirklich mit Monsterstress sich zu qualifizieren. Das klingt jetzt ja alles schon irgendwie ganz nett, ja. Es hat aber noch ein paar kleine Wendungen. Zwei Monate vor diesem Qualifikationslauf, also in der Hochphase der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, hat der Typ sich fast die Hand abgeschnitten. Beim Umzug, ja, und musste operiert werden und konnte die Hand dann zeitlang nicht bewegen, durfte natürlich am Anfang auch nicht laufen, so, und da stand natürlich schon alles in den Sternen, ja, weil, muss ich dir nicht sagen, wenn man zwei Monate vorher so ein Cutback im wahrsten Sinne beim Umzug mit seiner Frau, ja, so, passiert, ja. Dann hat er sich mit seinem Trainer da irgendwie beraten und haben halt irgendwie versucht, das über Alternativtraining, ja, aufs Rad setzen, Laufband, Arm festtackern, ja, dass man den nicht bewegt und so, ja, sich wieder einigermaßen fit zu machen. Und dann testen wir jetzt gleich mal, wie weit du schon wieder bist. Er hat dann einen Testlauf gemacht, ein paar Tage, also ne, einige Tage, bevor es in die Low-Phase vor dem Marathon ging und ist 40 Kilometer gelaufen. Ne? Mhm. 40 Kilometer in 2:15.
Das ist nicht verkehrt.
Das ist nicht verkehrt, ne? So. Wenn du so weit wieder bist, kannst du das jetzt angehen mit dem nächsten Marathonprojekt, weil dann bist du in der Lage, ne, Norm zu laufen. Ich muss noch mal gucken, ob das überhaupt drin steht. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, steht gar nicht drin, was er gelaufen ist. Er hatte auf jeden Fall die also man muss ja unter 2:11:30 gelaufen sein und hat die Ausscheidung gewonnen. Das war das Entscheidende. Ja.
2:10 hoch, meine ich, ist er gerannt oder so, ja.
Ja, irgend sowas. Ne? Hinzu kam noch, dass 5 Tage vor dem Marathon seine Tochter geboren wurde. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen hatten, aber es ist so, das ist vollkommen egal. Wahrscheinlich schläfst du da nicht oder schlecht oder was auch immer, ja. Ist aber egal, weil du hast so ein High, ja, ob Vater oder Mutter, vollkommen gleichgültig, ja. Da ist man zu außergewöhnlichen Dingen in der Lage, ja. Und dann ist der Typ das gerannt und ist mit 39, mit 40 Jahren minus ein Tag, hat er die Olympia-Quali geschafft und die Olympia-Qualifikation der Briten gewonnen, ja, mit fast abgeschnittener Hand, einem Neugeborenen auf dem Arm und 4 Jahrzehnte alt. Das finde ich eine wirklich fantastische Geschichte, die sonst untergeht in diesen ganz großen Namen und Zeiten und hast du nicht, ja, toll.
Hat mich auch zutiefst beeindruckt und habe das tatsächlich nicht live verfolgt, aber sowohl die Vorberichterstattung zu diesen britischen Trials, als auch natürlich alles, was danach kam über Chris Thompson, auch sehr interessiert verfolgt, weil, wie du schon sagst, Chris Thompson für mich schon also ein Begriff ist, den man in dieser, ja, vielleicht auch nerdigen Profiszene schon kennen sollte, vor allem auch früher, als man das vielleicht noch intensiver mit Anfang 20 verfolgt hat, was da so die großen Namen sind und wie du schon sagtest, Vize-Europameister, zeitweise auch in die USA gegangen, für den Oregon Track Club gestartet, das sind nicht die mit dem Totenkopf, das waren die mit dem grünen Trikot, dann irgendwann wieder zurück, dann dachte man, okay, Karriereende wahrscheinlich, wenn du da zurückkommst, das wird ja wahrscheinlich nicht mehr besser werden, wenn du da unter Profibedingungen trainiert hast, auch eine 27 Mitte oder tief, glaube ich, stehen über 10.000, also auch echt beeindruckende Leistung auf der Bahn und dann ist es auch eine Weile eher still geworden um ihn. Dann
ja, massive Probleme mit der Achillessehne, konnte genau. Gar nicht mehr laufen und so, immer wieder nicht in den Griff gekriegt. Ja.
Und das in so einem Alter, also ich meine...
Hast du mich schon wieder gerade alter Sack genannt? Danke.
Nee, aber ich denke jetzt gerade an mich, wenn ich bin jetzt, werde dieses Jahr auch 34, wenn du in so einem Zeitalter als Athlet dich dann mit solchen Problemen rumplagst über so einen langen Zeitraum, dann ist ja eigentlich das Karriereende mehr als greifbar. Weil irgendwann denkt man sich, oh, ich habe so viel gemacht, ich habe schon das erlebt, ich habe das erlebt, warum soll ich mir das antun? Für was eigentlich? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er schon mal bei Olympischen Spielen am Start war in der Vergangenheit, davor.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube auch nicht.
Das ist nämlich sein Olympic Dream. Ich meine, er wäre nie bei den Olympischen Spielen gewesen.
Und das durch so lange Verletzungen durchzuziehen, und so weiter.
Ja.
Und dann mit 39 beziehungsweise jetzt 40 Jahren zu erleben, also Gänsehaut, wirklich zutiefster Respekt, weil ich ja diese Struggles zumindest in Teilen auch kenne. Das wird für ihn sicherlich finanziell auch über die Jahre nicht immer einfach gewesen sein. Nochmal ganz anders, wenn natürlich dann irgendwann auch man selber irgendwie Kinder hat und so, dann spielt das ja auch nochmal eine andere Rolle. Riesenrespekt, das Rennen war auch übrigens alles andere als einfach. Die britischen Trials waren verhältnismäßig kleines Rennen, wie gesagt, halt für die britischen Athleten. Callum Hawkins, der schon qualifiziert ist, hat zumindest die, ich glaube, erste Hälfte oder ein bisschen weiter Tempo gemacht in Richtung 2:11:30 für die Topgruppe der Männer. Und da war Chris Thompson zwischenzeitlich gar nicht mehr dabei. Der ist tatsächlich erst auf den letzten 10 Kilometern hat er diese Spitzengruppe eingeholt und dann stehen lassen und ist dann in persönlicher Bestleistung in so einem Trials-Charakter mit sehr wenigen Athleten eine 2:10 hochgerannt bei auch wirklich nicht einfachen Bedingungen, zumindest wie das teilweise auf den Fotos auch ausgesehen hat. Sehr britisches Wetter halt. Gänsehaut, richtig stark und ziehe ich auch auf jeden Fall Motivation raus, also für das, was vielleicht selber noch mal möglich sein kann. Also warum, man sollte sich von Zahlen lösen, ne? Hier, was ist schon 33, 34, wenn man sieht, Chris Thompson 40, jetzt muss ich mal weiterrechnen. Jetzt mit 37, da haben wir Paris theoretisch. Hey, 41 Los Angeles wäre doch auch noch was, oder?
Das hätte was, ne? Aber Paris ist auch schön.
Paris wäre auch schön, ja.
Ja, die Strecke vom Paris-Marathon finde ich jetzt irgendwie komisch, ja, weil da geht's ja auch so in so eine Silo-Landschaft da im Osten von Paris raus. Das ist nicht so nice, ja. Aber du, wo du eben Oregon Track Club sagtest, in Oregon tut sich auch was Neues.
Ja.
In der Gruppe um Pete Julian, bei der ja auch Coco Klosterhalfen unter Vertrag steht und trainiert. Die haben eine neue Trainerin.
Okay.
Ja, das war eine ganz spannende Neuverpflichtung. Ja, eine gewisse Sonja O'Sullivan.
Irische Läuferin, oder?
Eine eigentlich irische Läuferin, die aber inzwischen die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Weltmeisterin, dreimal Europameisterin, Cross-Weltmeisterin 98. Das war, also ich meine, wenn du Weltmeisterin wirst über 5000 Meter, müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren.
Ja.
Aber Cross im Zeitalter der herausragenden kenianischen und äthiopischen Läuferin zu gewinnen, das war halt ihr Coup 98. Ist sie Cross-Weltmeisterin geworden. Ist mit einem der bekanntesten Athletenmanager, Nick Bidot heißt der, verheiratet, hat zwei Kinder mit dem. Der hat Katie Freeman, die 400-Meter-Ikone aus Australien, in ihrer großen Zeit begleitet. Mhm. Die waren auch tatsächlich eine Weile mal liiert. Ja. Und Sonja O'Sullivan ist jetzt als Trainerin zu dieser Gruppe von Pete Julian dazu gekommen. Also ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ja, der ist übrigens auch die große olympische Karriere nie gelungen.
Oh, okay.
War eigentlich 96 auf dem Weg. Da gab es dieses chinesische Laufwunder. Ja, also die Eltern von euch und uns erinnern sich noch. Wang Yongxia hieß sie. Ja, angeblicher Schildkrötenblut. Ja, das war ja so die Umschreibung. Ja, ja. Schildkrötenblut. Ja, ist klar. Jedenfalls war sie auf jeden Fall in der Lage, eine Medaille zu machen. In der Zeit ist den Vorlauf auch ganz entspannt gelaufen. Und die offizielle Version lautet dann Magenverstimmung, ist dann im Finale ausgestiegen und hat es danach ein paar Tage später dann noch über 15 Meter versucht und ist im Vorlauf rausgeflogen. Ich habe aus einer sehr verlässlichen Quelle der britischen Leichtathletik gehört, dass was anderes dahinter war, nämlich eine Beziehungsangelegenheit. Das hat sie dann aus der Bahn geworfen. Da. Das hat sie wohl so mitgenommen, dass sie zunächst mal in der Lage war. Also das ist schon wirklich bitter. Ja, aber eine ganz ganz smarte Athletin und bin ich wirklich gespannt, ja, wie sowas dann da in so einer Trainingsgruppe sich auswirkt. Ja, weil einer alleine mit relativ vielen Athleten schwierig. Ja, am Wochenende findet übrigens ja in Oregon da der erste größere Leichtathletik Abklatsch der Sprint- und Mittelstrecken statt, ja, wo auch Donovan Brazier da aus der Trainingsgruppe läuft. Ich habe leider nicht herausfinden können, ob Coco über 5000 läuft, weil das ist ein sehr gutes 5000 Meter Feld auch bei den Frauen gemeldet.
Das ist dann schon wahrscheinlich im neuen Hayward Field Stadion, oder?
Ich nehme es an, ja.
Weil da ja dann nächstes Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden werden, ja. Und auch natürlich dafür letztlich dieses sehr traditionsreiche Stadion erstmal abgerissen und jetzt neu gebaut wurde. Ich gehe mal fast davon aus, dass das dann schon fertig sein dürfte.
Ja, normalerweise schon, ja. Ja, und weil wir ja schon im Kontext Olympia unterwegs waren, hat ja lange Diskussionen gegeben, wir haben es ja auch schon ein paar Mal diskutiert, sollen jetzt die deutschen Olympiastarter geimpft werden oder nicht geimpft werden, als wir ja noch eine eher, sagen wir mal, religiöse Auseinandersetzung über die impffreien Folge geführt haben,
ja.
Die es sicher in Teilen auch immer noch gibt, ist jetzt ja ein Impfangebot in Aussicht gestellt worden für alle deutschen Olympiastarter, was natürlich der Deutsche Olympische Sportbund sehr begrüßt hat. Insgesamt muss man ja sagen, Impfen ist im Prinzip das Einzige, was uns wirklich nachhaltig ja von der Pandemie befreit, einfach schwerste Erkrankungen verhindert, bis hin zu Ansteckungen ganz stark runterfahren kann. Plus, das ist vielleicht sogar noch einer der wesentlicheren Punkte, dass halt die Mutationen keine Möglichkeiten mehr haben, so stark sich auszubreiten, weil das kann natürlich schon im weiteren Verlauf noch problematischer werden, wenn Mutationen entstehen, die vielleicht gefährlicher sind oder ansteckender, so wie jetzt die britische Variante.
Klar. Haben
wir gesehen, die im Prinzip ursächlich für die starke Ausprägung der dritten Welle bei uns ist. Also Impfen ist sicher Gebot der Stunde, aber natürlich auch als Angebot an den Olympiastarter wirklich eine coole Nummer, weil das natürlich einfach, da hast du ein anderes Gefühl, ja, wenn du geimpft bist und dann da in so eine Situation reingehen kannst in Japan.
Ja, würde ich, also ich gehöre natürlich jetzt logischerweise nicht zum Olympiaaufgebot, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, als einer der jenigen, die da schon Nominierungsaussichten haben, ja, müsste ich nicht zweimal überlegen, sondern natürlich würde ich das sofort in Anspruch nehmen. Ich muss sagen, ich kenne jetzt dann doch, also du hast ja schon eine erste Impfung hinter dir. Ich kenne jetzt zumindest mal ein paar Leute. Bei meinen Eltern ist es noch nicht ganz so weit, aber steht es auch halbwegs zeitnah mal im Raum. Ein paar Leute, die halt in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Hier zum Beispiel hier mein guter Freund Jonas Fischer auch, der sonst ja oft bei mir auch bei den Trainings auf dem Rad mit dabei ist. Ja, ich kenne da ehrlich gesagt auch niemanden, der da irgendwie schlechte Erfahrungen mit gemacht hätte. Klar, fühlt man, der eine fühlt es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber da ich ja weder in einem medizinischen, in einer medizinischen Einrichtung arbeite, noch aktuell, also wie man ja sieht, für Olympische Spiele qualifiziert bin, werde ich wahrscheinlich bis, keine Ahnung, 2022 warten müssen mit 33. Aber ja, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, ich würde da sofort hier schreien, weil das ist, glaube ich, wie du schon sagst, der Schritt in eine gewisse Normalität zurück. Es war jetzt nicht sehr aufwendig, nochmal kleiner Rückgriff auf das Thema Wien aus beruflichen Gründen. Es war jetzt nicht sehr aufwendig, was man dafür jetzt machen musste, um beruflich einreisen zu dürfen, aber trotzdem diese ganze du denkst heute schon gar nicht mehr darüber nach, was hast du zu tun vor Ort, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, beruflich reist, sondern du denkst schon eher in diesen Zyklen, okay, erstmal gucken, was braucht man, um dieses Land einzureisen? Okay, PCR-Test, 72 Stunden vorher, gut, mache ich. Dann bist du aber eigentlich ja da und musst arbeiten. In der Zeit musst du aber schon wieder überlegen, halt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also ich bin jetzt nicht geflogen, da wäre dann auch ein PCR-Test wieder nötig. Okay, mach mal einen Antigen-Test zumindest mal, um auf der sicheren Seite zu sein, falls man an der Grenze gestoppt wird. Also für Barbara und mich geschaut, wo kann man denn in Wien irgendwie sich noch spontan für einen Antigen-Test anmelden, das dann am Abreisetag früh morgens noch gemacht. Also natürlich, okay, es ist natürlich immer die absolute Sicherheit, aber ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, da sich zu impfen, sich zu schützen, im Idealfall auch andere, brauche ich. Also ich würde sofort, wenn sich wie durch ein Wunder für mich das frühzeitig ergeben sollte, ich würde sofort sagen, bin ich dabei.
Und wir haben ja auch schon viel über die Corona-App geschimpft, ja, weil es natürlich in allen Ländern sehr viel besser ist. Ist auch nicht der Fall, aber wenn ich das richtig weiß, war heute Nacht, also wir sind wieder in unserem normalen Donnerstag-Zyklus, das Update. Und da sollen zum Beispiel dann auch Impfstatus und sowas in Zukunft drauf sein, dass man jetzt nicht mehr rumtesten muss, ja, sondern das wird dann da mit dem Code, den man bei der Impfung erhält, entsprechend eingepflegt und und dann hat man das halt quasi schon halt als Nachweis dafür, dass man geimpft ist. Ja, also das sind dann halt auch Dinge, die in näherer Zukunft unsere Bewegungs- und Reisefreiheit dann doch deutlich wieder erhöhen können. Ne? Das ja, du hast dich halt einfach der Pädagogik schon immer verweigert. Ja, als Lehrer hätte ich jetzt schon die Chance, geimpft zu werden.
Lehrer, genau, das wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, nee, das ich, also ich werde mit bei den Letzten wahrscheinlich dabei sein.
Genau, Flieger, hinten anstellen. Genau.
Anfang 30, ich hab, Sportler.
Ich hab ihren Podcast gehört, hinten anstellen.
Genau. Ich fürchte, für mich wird es wirklich noch eine Weile dauern. Ja, mal gucken. Es gibt, glaube ich, inzwischen hier, das habe ich über Barbara mitbekommen, glaube ich, weiß nicht, ob das generell so ist, aber irgendwie in Regensburg oder im Großraum Regensburg gibt es wohl erste Unternehmen, die sozusagen für ihre Mitarbeiter und deren Angehörige irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ob die den Impfstoff selber kaufen oder ich verstehe das nicht genau, aber dass die sozusagen die Möglichkeit schaffen für Angestellte, die das machen möchten, da irgendwie Impfstoff bereitzustellen oder keine Ahnung. Das ist wohl so ein Trend, der jetzt auch so ein bisschen kommt. Aber gut.
Aufhebung der Impfreihenfolge für AstraZeneca ist natürlich so ein Punkt.
Ah, okay.
Weil da ja die Problematik war, was machst du jetzt mit den Leuten über 60?
Ja.
Was schon nicht so der letzte Coup der Solidarität ist, ja, weil wenn man über 60 ist, gibt es überhaupt keine Einschränkungen, was die Anwendbarkeit von AstraZeneca angeht. Und trotzdem haben sehr viele jetzt aktuell Impftermine und Gelegenheiten verstreichen lassen,
ja,
bis dahin, dass dann halt Impfdosen, die offen waren, verfallen sind. Das ist natürlich Wahnsinn, dass sowas passiert dann. Deshalb ist ja in Bayern auch die Impfreihenfolge für AstraZeneca aufgehoben. Das heißt, wenn irgendwo was über ist, ja, kann man hingehen und sagen, I want.
Das klingt schon hier vielversprechend. Auch da muss man sagen.
Das klingt schon hart dir. Ne?
Ich wollte gerade sagen, hinrennen
kannst du. Ne?
Ich bin hier. Meldet euch.
Nein, ich glaube, du musst dich schon melden.
Ja, ich muss mich selber melden. Und es gibt aber tatsächlich auch schon Leute, die so eher mein Alter sind, die auch mit AstraZeneca schon geimpft wurden. Ja, auch alles halb so wild. Also da ist auch immer. Es ist immer ein Problem, glaube ich, in der heutigen Berichterstattung, dass immer wieder, ich sag mal, überwiegend Einzelfälle dann natürlich medial aufgegriffen werden. Und daraus wird dann so
tragisch natürlich jeder Einzelfall. Natürlich. Ist, da müssen wir auch nicht diskutieren.
Das ist immer natürlich tragisch und wünscht man niemandem. Aber das Problem ist, glaube ich, dass halt dadurch dann immer wieder so eine Domino-Effekt-Panik teilweise entsteht und sich das logischerweise auch in sozialen Medien dann immer verselbstständigt. Und ja, das sind so die negativen Begleiterscheinungen der heutigen Zeit und den technischen Möglichkeiten leider.
Eine Neuigkeit gab es halt auch noch, oder eine Diskussion, die ja immer noch ist, ja, weil wir schon auch viel über über Demonstrationen in den letzten Tagen ja im Gesamtkontext von Corona und so diskutiert haben, jeder ja wahrscheinlich in seinem privaten Umfeld. Was ist eigentlich mit Protestoptionen oder Demonstrationen bei Siegerehrungen bei Olympischen Spielen? Ja, da gibt's ja eine lange Historie seit 1968, der Black Panther-Demo bei der Siegerehrung Männer 200 Meter. Aber es gab natürlich eine Menge, sagen wir mal, schon vorausschauende Situationen, dass gesagt wurde, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, auch im vergangenen Jahr mit der sehr starken Diskussion um Black Lives Matter, dann werde ich auf dem Siegerpodest in Tokio das entsprechend nutzen, um zu protestieren. Da ist halt eine sehr große weltweite Diskussion angestoßen worden, auch über die Athletenkommission. Du selber bist da auch gefragt worden, Philipp, ne?
Ja, genau. Also es wurde, glaube ich, also nagelt mich bitte nicht fest, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen an die das IOC hat das quasi an die verschiedenen NOKs, also Nationalen Olympischen Komitees, geschickt und die wiederum an ehemalige Olympiateilnehmer und oder Kandidaten für die diesjährige Austragung. Bei mir ist jetzt ja logischerweise mit Rio noch nicht so lange her, deswegen war ich, glaube ich, in diesem Pool auch mit drin. Und da gab es eben einen relativ ausführlichen Online-Fragebogen, wie man dazu steht, politischer Protest im Rahmen Olympischen Spiele, in welcher Konstellation, in welchem Setup, also das sicherlich öffentlichkeitswirksamste und aber auch möglicherweise auch problematischste wäre natürlich irgendwie, wie du sagst, im Moment einer Siegerehrung, wenn da natürlich alle Kameras auch drauf gerichtet sind. Und das waren echt eine Menge Fragen, die ich natürlich auch sehr gerne beantwortet habe, aber damit auch nochmal mich sehr intensiv auseinandersetzen musste und dass man sich natürlich wenn man die Möglichkeit hat für, ich sage jetzt mal, gute Themen wie also Black Lives Matter oder sowas, natürlich irgendwo auch öffentlich äußert und positioniert, das steht natürlich außer Frage. Aber in dem Zusammenhang, da haben wir auch vor unserer Aufnahme schon drüber gesprochen, ist ja das Problem, dass es ja nicht zu verhindern ist, wenn man alles freigibt, dass es möglicherweise auch missbraucht wird in negativer Art und Weise, dass Leute vielleicht für irgendwelche Regime irgendwie dann auch Flagge bekennen oder bekennen müssen, weiß man ja immer auch nicht so genau. Ja, oder eben auch für möglicherweise rechtes Gedankengut etc. Also
aber das kann ist natürlich auch einfach eine andere Meinung sein, ne? Ein anderes Verständnis von bestimmten Dingen, ja.
Religiöse Unterschiede.
Nehmen wir mal sowas wie Abtreibung, ja, ist ja ein sehr emotional diskutiertes Thema in sehr vielen Ländern der Welt. Ja. So, ein freiheitlicher Gedanke wäre, man lässt die unterschiedlichen Positionen zu. So, lasse ich jetzt unterschiedliche Positionen von allen möglichen Ebenen, die ich zu einer Demonstration nutzen kann, zu oder nicht? Ja, also politische, religiöse, ja, weltanschauliche Demonstrationen sind in jeder Form bei Olympischen Spielen untersagt. Ja. Und aus gutem Grund. Ja, weil sonst muss ich es öffnen. Dann muss ich sagen, ja, es muss auch der Gegenprotest erlaubt sein. Und dann bekomme ich da natürlich eine andere Bühne. Einzelne Aktivitäten, die wir schon gesehen haben, ja, zuletzt gab es halt eine sehr ähnliche Demonstration bei den Panamerikanischen Spielen, wo eine schwarze amerikanische Hammerwerferin die Situation genutzt hat und eine quasi identische Geste gemacht hat, wie die Jungs 1968 auf dem Siegerpodest nach der 200-Meter-Entscheidung. Ja, also da kannst du immer sagen, ja, das ist halt für Gleichheit, für Menschenrechte, gegen Rassismus. Aber du öffnest natürlich das ganze Portfolio damit, ja. Also das hat dann schon für und wieder. Und jetzt hat sich die Internationale Athletenkommission gegen eine Öffnung dieser Rule 50, also der Regel 50, in der IOC-Charta ausgesprochen. Vor allen Dingen auch sehr starke Stimmen aus Australien und Kanada. Also jetzt nicht, dass nur repressive Regime gesagt hätten, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Ja, sondern da wird halt auch sehr, sehr stark und sehr inhaltlich diskutiert. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, auch der Weltleichtathletikverband World Athletics hat halt eine sehr umfangreiche Befragung aller Menschen, die mit der Leichtathletik-Szene zu tun haben, also von Athleten über Trainer, über Manager, über Journalisten und so weiter, um teilzuhaben an einem Gedankenaustausch, in welche Richtung sich Weltleichtathletik orientiert, ja. Also spannender Ansatz und glaube ich auch ein sehr guter Ansatz. Bin gespannt, wie das in Tokio gespielt wird, ja, weil wir waren beim Thema Impfen, ja. Dann, wenn du sagst, ja, geht alle impfen, ja, und dann kommt die Gegenposition und sagt, nein, Impfen ist zu gefährlich, musst du beides zulassen.
Ja.
Ja, und dann wird es natürlich, wird's halt ein Spielfeld für sehr viele unterschiedliche Ansichten, Religionen und Meinungen. Und das ist dann schwierig, ja.
Absolut.
So, hast du noch einen Ansatz, ein schönes Trainingsprogramm fürs Wochenende, was du machen darfst? Oder bist du mit dem einen Knallerding von gestern durch?
Nee, also da steht natürlich schon noch ein bisschen was im Trainingsplan, aber jetzt nichts ganz Dramatisches. Also ich würde morgen früh tatsächlich nochmal, vorausgesetzt, ich kann mich morgen nach der Krafttraining-Sessions mit der Mucki heute, er hat mir schon relativ viel freie Hand gelassen, muss ich sagen. Mal schauen, wie sich das aber trotzdem morgen anfühlt. Wir haben sehr viel Beine gemacht. Ich würde aber morgen trotzdem ganz gern eben auf die schon häufiger genannten Winzerer Höhen gehen hier und sozusagen ein bisschen Aktivkraftausdauer machen im Gelände. Und ja, Sonntag natürlich Klassiker, Long Run, ist ja klar. Und idealerweise auch mit einem Dreier vorne.
Sehr schön, sehr schön. Also wieder kurz rennen, aber weit kommen. Ne?
So war das, genau, ne? Kurz rennen in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Strecke zurücklegen.
Ja. Ich habe diese Woche Low-Woche, ja, und da ich gestern Abend das Wetter genutzt habe, es ist auch heute blau und sonnig, aber kühl, so um die 10 Grad, und gestern waren es 16 Grad bei uns. Ja, bin mit einem Kumpel noch mit einem Zeitfahrrad auf so einer kleinen Zeitfahrstrecke bei uns unterwegs gewesen. Da muss ich heute nicht mehr Radfahren und kann heute den Koppellauf. Warum hieß der nochmal Koppellauf? Ne?
Also, da gehört Radfahren schon irgendwie dazu eigentlich.
Ja, eigentlich ja. Den mache ich aber heute dann. Den Koppellauf mache ich heute. Das ist jetzt nicht ganz die reine Lehre, aber egal. Also heute nur ein bisschen trippeln, ne? Und am Wochenende sind dann aber schon irgendwie wieder ein bisschen längere Sachen. Aber diese Woche ist Low-Woche, ne? Also die Entspannungswoche. Ja, und dann nächste Woche geht es wieder ein bisschen upper.
Das klingt doch hervorragend. Und sonst Wochenendeinsatz bei dir oder bist du jetzt mit dieser Woche Bielefeld-Schalke?
Nee, ruhig? ich habe ja tatsächlich noch so ein kleines Zweit-Podcast-Projekt, ja, der Teufelslappen, wenn ihr da mal reinheuern wollt. Da geht's halt um Radsport vor allen Dingen.
Heute eine Folge rausgekommen auch, oder?
Gestern oder vorgestern, aber am Samstag nehme ich da schon die nächste Folge auf und zwar mit dem Chef von Bora Hansgrohe.
Oh, sehr interessant. Also
dem Ralf großen Denk. Ralf Denk, ja, ne, dem großen deutschen Rennstall und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, ja, weil die haben sich halt orientiert in ganz andere Richtungen, um Leute zu akquirieren. Ja,
Toni also Palzer.
Mountainbike-Fahrer und du weißt vielleicht, natürlich, wer Toni Palzer ist.
Vielleicht ja, kannst Toni du über Palzer Umwege einen Gruß an ihn von mir ausrichten. Andere, also ja? Vielleicht kannst du dem Ralf Denk sagen, ob er Toni einen Gruß von mir ausrichten kann, weil wir waren früher bei der gleichen Brand mit den drei Streifen. Das musste er jetzt, glaube ich, im Wechsel vom Skibergsteigen im Wechsel zum Rad, glaube ich, aufgeben, meine ich. Aber falls das nicht über zu viele Ecken ist, gern einen Gruß an Toni, der gerade bei der Alpentour ist, oder?
Ja, 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 genau. Ne? Also Toni Palzer, ganz spannende Geschichte.
Super,
ja,
interessant.
Skibergsteiger, ja, also ja. Mountaineering heißt das ja. Ja,
sehr cooler Typ auch.
Eine wirklich Hardcore-Belastung, weil versucht das mal beim Laufen, deshalb geht der Philipp morgen dahin, wo er hingeht. Ja, ja. Man kann die höchsten Pulswerte erreichen beim Bergauflaufen.
Ja.
Ja? Was man eigentlich so auf der Ebene nicht erreichen kann beim Bergauflaufen, kann man wirklich die Spitzen seiner Pulsbelastung erreichen. Und das ist schon ein Monster. Ja? Und der hat natürlich einen Motor, da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber den halt dann rüberzuholen in Profi-Radsport. Und das ist ja jetzt nicht nur Watt pro Kilogramm Körpergewicht drücken, sondern sich ja auch bewegen in einem Feld, ja. Das ist eine ganz andere Geschichte, ganz spannend.
Und der ist keine 18 grade, mehr, das sollte man vielleicht auch dazu sagen.
Der ist 29, ne? Und der fährt jetzt gerade Tour of the Alps. Das ist eine ganz nette Veranstaltung, also landschaftlich wunderschön, ja, in den italienischen und österreichischen Alpen. Aber jeden Tag mit x-tausend Höhenmetern, also da hat mal einer gesagt, also wenn dein Team dich da hinschickt und du bist kein Bergfahrer, dann weißt du, die haben was gegen dich. Und das ist definitiv so, ja. Also ich habe ihn noch nicht viel gesehen, ja, obwohl ich die Übertragung relativ regelmäßig verfolgt habe. Aber es war immer auch nur so eine Stunde pro Tag gezeigt davon. Aber das werde ich mir jetzt am Wochenende mit Ralf Denk mal alles genau zu Gemüte führen. Ne?
Super spannend.
Ja, die kleine Schwester vom Bestzeit-Podcast. Ich wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich auch. Macht's gut. Bis nächste Woche.